The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen.
Das sagte Annalena Baerbock einen Tag nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Seither ist die Welt und ihre Ordnung eine andere, ich würde sagen, eine Unordnung. Aber wie betrachtet und denkt ein Philosoph diese Geschehnisse? Das wollte ich herausfinden, deshalb habe ich Peter Sloterdijk eingeladen. Und zwar auf die Pioneer One. Dieses Mal nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Wir haben unseren kleinen Ausflug genutzt, um live und in Farbe vor über 100 Pioneers zu sprechen. In dem Gespräch haben wir uns über den anhaltenden Krieg in der Ukraine unterhalten und natürlich auch über Russland und seinen Machthaber Putin. Zusammen haben wir herausgefunden, warum die Welt eben nicht schwarz und auch nicht weiß ist und warum Grau die Farbe des Philosophen ist. Das Grau der Differenziertheit, das Grau der Schattierungen, des vielleicht und des vielleicht auch nicht. Sloterdijk führt uns ein in die Kunst des inneren Dialogs, in die Kunst des Abwägens von Argument und Gegenargument. Kurz und gut, hören Sie eine Lehrstunde im Fach Antipopulismus. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich und freue mich, dass mit Professor Peter Sloterdijk heute ein leibhaftiger Philosoph bei uns ist, oder? Das ist doch schon mal schön in Zeiten wie diesen.
Ja, das Wort leibhaftig ist ja eigentlich ein satanologischer Fachausdruck, nicht wahr? Und in Verbindung mit dem Wort Philosoph ist es ja eher ungewöhnlich. Ja. Normalerweise sagt man ja, dass die Philosophen eigentlich erst gut werden posthum. Nicht?
Deswegen, die meisten werden auch posthum daher, zitiert.
Und daher, wenn Sie leibhaftig sagen, weisen Sie darauf hin, dass der Mensch eigentlich das große Philosophikum noch vor sich hat.
Nicht? Also, weiß ich ja. Wen würden wir beide denn einladen von den Verblichenen? Wen würden Sie einladen, wenn wir hier noch einen dritten Stuhl frei hätten, ja, für einen der Lieben aus der Vergangenheit?
Naja, man müsste natürlich Spinoza einladen, aber da müssten wir vorher noch einen Vorbereitungskurs Latein machen. Nicht?
Denn immerhin habe ich ein großes Latinum.
Ja, großes Latinum reicht in dem Fall noch nicht.
Ich habe es befürchtet.
Er würde auf jeden Fall uns seine Hauptgedanken näher bringen, wonach man sich vor den traurigen Leidenschaften und der Gemütsregung der Seele eher zu hüten hätte. Und die Heldenaffekte unterstützen soll. Und es gibt einen sehr schönen Merksatz von ihm über die Liebe, wo er sagt, die Liebe ist ein angenehmes Gefühl, begleitet von der Vorstellung einer äußeren Ursache.
Schönes Gefühl, begleitet von einer äußeren
Ursache. Das ist schon sehr lapidar, würde ich sagen. Und man könnte sagen, es ist geradezu konstruktivistisch, elegant, und alle Liebesobjekte dürfen sich hier jetzt unter dem Obdach der äußeren Ursachen versammeln. Äußere Ursachen aller Länder.
Vereinigt euch.
Vereinigt euch oder bildet eine Schifffahrtsgemeinschaft.
Wobei ich bei Ihnen generell in Ihrem Oeuvre, aber auch in Ihrem neuesten Buch auch schöne Sätze gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob der von Ihnen war oder ob Sie ihn geklaut haben, aber wir sind wie Vögel, die in einer Pfütze baden und sich einbilden, es sei das Meer. Von Ihnen.
Könnte sein, ja.
Könnte sein. Ist da Altersmilde schon mit drin? Oder auch ein Plädoyer, könnte man anders sagen, gegen die Maßlosigkeit von vielen, die jetzt Zwischenrufe machen? Die Pfütze, die wir für das Meer halten?
Ja gut, ich habe normalerweise sehr viel Sympathie für Menschen, die mit ihrer hohen Meinung von sich selber nicht hinterm Berg halten.
Sie meinen Jürgen Habermas?
Eines meiner Lieblingszitate, eines meiner Lieblingszitate aus dem reichen Sprücheschatz von Friedrich Nietzsche lautet ja: gute Schauspieler fand ich alle eitlen. Sie führen sich auf, sie erfinden sich, es heilt von der Schwermut. Also im Grunde genommen ist die Großsprecherei ein hervorragendes Naturantidepressivum, nicht? Das man eigentlich in jeder Männerpsyche reichlich abernten könnte, nicht? Und da braucht man nur ein paar Kräuterfrauen, die diese megalomanische Gewächse gleich erkennen können am Wegrand durch ein Männerseelenlabyrinth. Nicht?
Hat bei Nietzsche nicht geholfen, würde ich sagen.
Ja, er war mit einer tragischen Vorbelastung ins Leben eingetreten. Ich glaube, nach 100 Jahren Syphilisverdacht kann man heute ruhig und in neurologischen Ausdrücken sagen, worunter er gelitten hat. Er hat eine von diesen berüchtigten seltenen Krankheiten,
ja,
bei der schon in früher Jugend die Myelisierung der Nerven, das heißt die Hüllung, die Einhüllung der Nerven, die Isolierung der Nerven, wenn man so sagen könnte, nicht in vollständiger Form durchgeführt worden ist. Und das führt zu Symptomen, die denen der Syphilis in mancher Hinsicht ähneln. Aber das Endspiel spricht sehr stark dafür, dass diese neue Diagnose, die von einer Wiener Ärztin entwickelt worden ist, Frau Kocka, dass sie die Sache auf den Kopf trifft. Aber seine Bemühungen, um sich von seiner eigenen Belastung zu erheben, nicht, waren schon ganz außerordentliche.
Ja. Sie sind ja eher, würde ich sagen, ein fröhlicher Philosoph. Jedenfalls nicht so gedankenverhangen, nicht so apokalyptisch gestimmt wie die Medien beispielsweise. Auch wenn Ihr neues Buch so eine Trauerfarbe trägt, überraschenderweise.
Ja, das ist keine Trauerfarbe. Das ist, grau ist die Farbe der Halbtrauer.
Mhm. Also, wie wir draußen ja sehen.
Ja.
Die Farbe haben wir draußen bestellt.
Es soll ja eine Zeit gegeben haben, ich musste das auch nachschlagen, dass Menschen, die das klassische Ritual der Trauerkleidung befolgt haben, nach einem halben Jahr wieder grau tragen dürfen. Also wir können dann von schwarz zu grau wechseln und da ist dann die halbe Arbeit der Aufheiterung schon sichtbar getan.
Ja. Aber wie kam das Grau in die Welt, also in Ihre Welt meine ich? Wie kamen Sie darauf, sich mit der Farbe Grau, als Metapher natürlich, in polarisierter Zeit, wo die meisten sagen würden, was heißt hier Grau? Schwarz, Weiß, ist ja, das sind die Farben der Gegenwart. Mhm. Wie kamen Sie da auf Grau?
Nun ja, ich meine, Sie legen mir die Antwort in den Mund, nicht? Weil es eben weder schwarz noch weiß ist. Und weil alle Kultur mit dem dritten Wert beginnt, ja, also eine höhere Reflexionsfähigkeit besteht ja darin, dass der Verstand sich gegen sich selber wendet und seine Vereinfachungen auch wieder aufhebt. Ne? Also man kann natürlich zunächst nur zweiwertig denken und muss aber den Schritt in die Mehrwertigkeit nachholen und das kann man ohne groß Logik und Didaktik zu betreiben, einfach in Form einer diskreten Farbenlehre übermitteln.
Nicht? Also Sie sagen ja sogar, wer grau nicht gedacht hat, ist kein Philosoph.
Der Satz ist
geklaut, halb geklaut.
Er ist halb geklaut, ja. Ja. Er ist, aber gut geklaut, würde ich sagen. Ja. denn das Original und die Rechte daran besitzt Paul Cézanne, der in einem Gespräch mit einem Pariser Schriftsteller so um die Jahrhundertwende herum einmal gesagt hat, wer kein Grau gemalt hat, ist noch kein Maler. Das sagt er irgendwie im Widerspruch zu Delacroix, der behauptet hatte, das Grau sei der Feind aller Malerei. Mhm. Und dem will er nicht zustimmen. Er hat sich ein Leben lang darum bemüht, diese mögliche Kohabitation zwischen Grau und Farbigkeit zu ermitteln. Und wenn Sie vielleicht in Ihrem inneren Gettys-Archiv die Bilder mal aufrufen, in denen man seine späten Stillleben sieht.
Ja.
Das sind Schalen, die auf den Tischen stehen und auf den Tischen liegen sehr kostbare, farblich kostbare Tischtücher. Das sind die eigentlichen Meisterwerke. Mhm. Ja, das ist so ein leichtes, angeschmutztes Weiß, das so zum Grauen hin tendiert. Das sind die eigentlichen Meisterwerke der Graumalerei im Sinne Cézannes.
Nicht? Also Sie haben an Cézanne gedacht und nicht an Olaf Scholz, da wollte ich nur sicher gehen.
Bei
Grau?
Ja, ich meine, Sie können über zu Scholz sagen, was Sie wollen, aber solche Vergleiche hat er nicht verdient.
Mhm. Ich habe nur Grau gesagt, nicht graue Maus.
Nein, das haben Sie nicht. Sie haben ihn mit einem störrischen Genie in einem Atemzug genannt. Oh. Das tut ihm und das täte keinem von uns sehr gut. Ja.
Verstehe. Und lässt sich da noch was machen eigentlich? Oder ist das Grau bei so einem Politiker dann auch angeboren, würden Sie denken? Nein, ist das so eine innere Grundfarbe, die dann gar nicht mehr rausgeht?
Ja, ich glaube nicht, dass es die Grundfarbe ist, sondern ich glaube, dass es eine Resultatfarbe ist.
Mhm. Nicht? Resultat von was?
Resultat eben von Mischungen oder von Kompromissen. Nicht? Es gibt ja ein originäres Grau, das beim Zusammenstoß von Schwarz und Weiß entsteht, wo keine dritte Partei dabei ist. Da macht Schwarz und Weiß alles unter sich aus. Nicht? Der Beweis dafür lag allen Europäern zwischen 1840 und bis ins Jahr der Erfindung der Farbfotografie, durch die Popularisierung der Farbfotografie, also die ersten Kodak-Jahre, Ende der 30er, 40er Jahre, lag allen Europäern, allen Amerikanern in Form der ursprünglichen Fotografie vor Augen. Also die Fotografie begann als sogenannte Schwarz-Weiß-Fotografie, in wirklich als Graukunst. Ja, denn hätten wir es mit Schwarz-Weiß-Fotografie zu tun, würden wir Scherenschnitte betrachten oder Holzstiche. Das Wunder der Fotografie ist, Grau, dass sie mit diesem, wie Talbot seinerzeit sagt, mit diesem Pinsel des Lichts in ungeheurer Schnelligkeit Farbwerte in Graustufen auf empfindlichen Silbersalzschichten umwandelt und auf diese Weise ein bis dahin unerhört präzises und detailreiches Weltbild erlaubt hat.
Ja. Ich hatte Sie im Verdacht, dass Sie so eine subversive Idee noch hatten bei dem Grau, dass das vielleicht nur das Adjektiv zu dem Substantiv das Grauen ist?
Nein, das habe ich nicht, das habe ich nie gedacht. Obwohl ich die etymologische Quelle beider Ausdrücke nicht genau genug kenne.
Könnte dieselbe Mutter sein.
Vor allem bei dem Grauen. Nicht?
Ja. 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 Das Grauen könnte sein, oder?
Ja, ja. Na gut, also bei dem Wort Morgengrauen ist vielleicht wirklich das Grauen im Sinne des Schreckens mit dem Grauen im Sinne des heutigen Wetters ideal vereint.
Nicht? Gut, dagegen arbeitet der Grauburgunder, aber das machen wir später. Der arbeitet metaphorisch auch dagegen.
Unbedingt, ja. Aber ich finde, das Interessante an der Schwarz-Weiß-Fotografie ist ja vor allem dies, die Fotografen der damaligen Zeit haben offenbar mit dem Publikum einen impliziten Vertrag geschlossen, dass sie sagen, ihr verzichtet auf die Farben und wir geben euch dafür eine bis dahin noch nie dagewesene Bildmacht. Die erste kleine Kodak-Handkamera wurde in Amerika beworben mit dem Spruch "You press the button, we do the rest." Und so ist es auch gekommen. Die Deutschen haben dafür das Knöpfe drücken, den schönen Ausdruck knipsen erfunden. Und eines der schönsten Bücher zur Fotografiegeschichte ist von einem deutschen Autor, der in die Archive gegangen ist und ein dickes Buch ediert hat unter dem Titel Die Knipser.
Ja.
Über die Verwandlung unseres biografischen Bewusstseins durch die Alltagsfotografie.
Thank you.
Wir Journalisten kann ich nur sagen, aber das wissen Sie besser. Ich nehme das Bier auch gleich wieder zurück. Aber die meisten Journalisten hassen Grautöne. Die hassen genau das, sind ja für die Übertreibung zuständig, sind Teil einer Apokalypse-Industrie. Sie haben geschrieben, anlässlich der Pandemie, was sehr Prophetisches geschrieben, das journalistische System würde einen Riesenfehler begehen, wenn es nicht aus der Pandemie das Letzte an Sensation herausholen würde. Und dann folgte aber das Prophetische. Der Satz, nur ein Weltkrieg oder die Landung der Außerirdischen böte noch mehr publizistische Chancen. An solchen Fisch lässt man nicht mehr von der Harpune. Und der Dritte Weltkrieg, Herr Sloterdijk, als Metapher, als Überschrift, tut ja seither gute Dienste.
Ja, nicht erst seither. Nicht? Goethe Graf hat kurz vor seinem Ableben einer österreichischen Zeitung ein Interview gegeben, in dem er behauptet, der Dritte Weltkrieg habe schon begonnen.
Ja.
Und dabei meint er so Verteilungskriege. Also er sieht es nicht mehr so sehr militaristisch, sondern auf der Ebene der Verteilung. Und gesteigert werden kann eine solche Aussage nur dadurch, dass er auch gleichzeitig von einem Völkermord spricht, der hintergründig abläuft. Und man kann sagen, er hat seinen Gesprächspartner vom Standard mit reicher Beute nach Hause gehen lassen.
Weil die Metapher zieht, sie ist stark, sie macht uns Sorge in diesen Tagen natürlich. Und bei aller Gelassenheit, die ja vielleicht auch mit dem Lebensalter einzieht, gibt es bei Ihnen auch sowas wie eine Grundempörung in diesen Tagen über das, was wir da sehen im Osten Europas?
Ja, ich habe diese Empörung eher in Bezug auf die Entkolonisierungskrisen und Kriege der Westeuropäer, etwa auf afrikanischem Boden oder im Vietnam, aber auch der Algerienkrieg, nicht, der in vieler Hinsicht strukturelle Ähnlichkeiten hat mit dem Ukraine-Konflikt, denn damals wollten sehr viele Algerien-Franzosen nicht in einem selbstständigen Staat Algerien leben, sondern sie wollten die Bindung an das Mutterland aufrechterhalten. Und es sind Figuren, die analog zu den Kämpfern, den pro-russischen Kämpfern in Luhansk und in der ganzen Donbass-Region seit einem Jahrzehnt so eine Position einnehmen. Nur ist halt leider Putin kein De Gaulle. Mhm. Und De Gaulle hat irgendwann verstanden, dass er die Algerier von alleine lassen muss und dass er den Ärger mit den Algerien-Franzosen durchstehen muss. Das hat Frankreich jahrelang destabilisiert.
Zum Krieg hat es immer noch gereicht damals. Das Verstehen kam erst nach dem Morden.
Aber der allgemeine Begriff ist eigentlich doch der Entkolonialisierungskrisen. Nicht? Wir haben in Osteuropa nach dem Zerfall der Sowjetunion immer nur geglaubt, wir hätten die Zersetzung eines ideologischen Konstrukts erlebt. In Wahrheit haben wir die Zersetzung eines Imperiums gesehen und die Konstituierung von etwa 15 neuen selbstständigen Staaten haben in mancher Hinsicht sozusagen einer Entkolonialisierungskrise mehr geglichen als einer friedlichen Neugründung neuer Staaten. Also man muss nach Afrika schauen, um zu sehen, was da geschehen ist. Eine neue Nation aus dem Boden zu stampfen, ist keine Kleinigkeit. Und üblicherweise dauern die Gründungsphasen für authentische neue Nationen ein Jahrhundert. Und die Afrikaner sind ihrerseits noch weit davon entfernt, all die Erbschaften abzuarbeiten, die mit ihrer blitzartigen Emanzipation, vor allem im Jahr 1960, einhergegangen sind. Das sind an der afrikanischen Westküste 14 ehemalige französische Kolonien auf einen Schlag in die Unabhängigkeit entlassen worden. Und da begann dann eine lange Periode von Massakern und mehr oder weniger missglückten Staatsgründungen. Und die Fahrlässigkeit von ehemaligen Imperien bei der Entlassung vormaliger Kolonialvölker in die politische Autonomie findet sich am Ursprung sehr vieler Konflikte, die wir heute noch haben. Und der ganze Vordere Orient, ja, ist eigentlich ein aus dem Ruder gelaufener Entkolonialisierungsfehler.
Aber ist nicht der Unterschied hier?
Der durch die Briten seinerzeit verübt worden ist.
Dass der ehemalige Kolonialherr Geschichte korrigieren möchte, dass er, Sie haben mal gesagt, Zynismus ist, wenn man so, sich so mächtig fühlt, dass man glaubt, Spielregeln nicht mehr akzeptieren zu müssen. Mhm. Wir hatten die Entkolonialisierung des Ostblocks, alle wurden frei, Gorbatschow wurde dafür gefeiert. Und jetzt möchte jemand diese Ergebnisse ja rückgängig machen. Der Kolonialherr möchte sich wieder spüren, oder?
Absolut.
Was ist Putin für Sie? Ist Putin, man kann ja unterschiedliche Blicke auf den Mann haben. Ist er ein Mächtiger in diesen Tagen? Ist er ein Ohnmächtiger, weil er einem Geschichtsbild nachläuft, dass er wieder zusammensetzen will, was man nicht mehr zusammengesetzt bekommt? Wer ist er für Sie? Ein zweiter Nero? Ist er ein Napoleon, der von der Selbstkrönung direkt zu Waterloo überging, ohne die Zwischenphasen? Wer ist er?
Nun, apropos Selbstkrönung, das war nicht Napoleons eigene Erfindung, sondern er hat die Geste der Selbstkrönung den russischen Zarinnen abgeschaut, die das schon im 18. Jahrhundert mehrmals erfolgreich vorgeführt hatten. Wobei natürlich die Botschaft ist, es geht auch ohne Papst. Er muss nur anwesend sein.
Ich fand das mit der Selbstgründung bei Napoleon damals zunächst mal logisch, in der Überlegung, dass nicht die Kirche ein weltliches Oberhaupt krönt, aber die Selbstkrönung in Moskau geht weiter, oder?
Sie hat keinen. Das ist ganz sicher so. Vor allem, weil es ja also so ähnlich wie es in der Türkei passiert, dort einem Machthaber eine Gelegenheit zugespielt hat, in sich selber ein Experiment in historischer Psychologie durchzuführen. Wie wäre es, wenn ich der Zar bin? Das ist experimentelle historische Psychologie. Und er verhält sich innerhalb dieses Projekts, wir sind Zar, sehr konsequent. Ein Zar braucht ein Imperium.
Und wir sind Zuschauer. Oder Teilnehmer schon? Teilnehmende Beobachtung?
Es gibt sehr viele Leute, die wollen uns in einen Krieg hineinreden. Und solange wir das als bloßen Meinungsbeitrag betrachten können und nicht als eine zwingende Festlegung auf eigene Rolle. Solange mag ja alles gut gehen, nicht? Aber man soll sich und darf sich nicht in Kriege hineinreden lassen, auch wenn man die besten Argumente der Welt dafür zu besitzen glaubt.
Also grau wäre hier in diesem Fall die Farbe Ihrer Wahl?
In jedem Fall. Wir haben es ja in der Ukraine damit zu tun, dass ja nicht nur die russische Seite geschichtliche Reminiszenzen reaktualisiert, wobei man eben vor 1917 zurückgehen muss, wenn man in Russland irgendetwas finden möchte, woran man anknüpfen kann. Die Russen haben alle sich ins Boxhorn jagen lassen von der Legende der russischen Revolution. Die Ereignisse in St. Petersburg, die Erstürmung des Winterspalais, ein absolutes Non-Event, also reines Propaganda-Event, da ist überhaupt nichts passiert. Mit den Dreharbeiten von Eisensteins Film über die Revolution ist mehr Schaden am Winterpalais entstanden als bei der Wachablösung.
Die Oktoberrevolution hat es gar nicht gegeben?
Es hat keine russische Revolution gegeben.
Oh.
Es hat einen Staatsstreich der bolschewistischen Gruppe gegen die demokratisch gewählte russische Regierung gegeben. Russland war ja bereits ein revolutionierter Staat. Der Zar war ja bereits schon zurückgetreten. Es war eine reine Konzeptrevolution, die als solche nicht stattgefunden hat. Was stattgefunden hat, ist der Bürgerkrieg mit den von Trotzki organisierten Truppen, der mit im Jahr 1922 mit dem Sieg der Roten Armee zu Ende. Und die Sowjetunion wurde im Dezember 22 gegründet. Das darf man nie vergessen. Also das ist das Schlüsseldatum, auf das man schauen muss. Und zwei Monate vorher ist im Westen etwas passiert, was den Machthabern in Russland auf gar keine Weise gleichgültig sein konnte. Nämlich die Bewegung von Mussolini hat nach der Marcha zu Roma aus den Händen von Viktor Emanuel II. Das Ministerpräsidentenamt in die Hände gelegt bekommen. Jetzt saßen die armen Revolutionäre in Russland da und fragten, was ist denn das? Wir warten doch auf eine Revolution im Westen. Und zwar eine helfende Revolution im Westen in einem industrialisierten Land, außer in diesem agrarischen Russland. Eine Revolution, die uns helfen wird, die quasi Unmöglichkeit der russischen Position zu überbrücken. Und ein Jahr lang hat man ja von Moskau aus sehr interessiert nach Rom geschaut. Und sie wussten zwar, dass Mussolini kein guter Linker mehr ist, ja, aber er hatte den ganzen revolutionären Habitus. Er hatte in dieser faschistischen Bewegung Charaktere aufgebaut, die von Ferne den leninschen Berufsrevolutionären ähnelten. Also kurzum, da war ein sehr enger Sachzusammenhang.
Aber ich würde sogar sagen, dass der Faschismus als Gegenbewegung dem Kommunismus damals geholfen hat, sich zu finden, sich zu festigen und den Antagonisten zu spielen, bis heute ja letztlich, bis in den Ukraine-Krieg hinein, liefert ja der Faschismus, und sei es als Mythos, die Rechtfertigung für Gewalt und Gegengewalt.
Ja, das Interessante ist ja heute dies, dass Putin die Ukraine entnazifizieren möchte.
Ja. Ja. Weil er diesen Antagonisten braucht. Weil er nicht da ist, wird er erfunden.
Ja, weil sie auf die stalinische Sprachregelung hereingefallen ist, die sich zwischen 22 und 24 in der damaligen Komintern ausgebildet hat. Am Anfang wusste man nicht so recht, was man davon halten soll. Ob es vielleicht nicht auch nur so eine halbwegs legitime Ablegerbewegung ist, die leider ein bisschen nach rechts verrutscht war.
Wie der Strasserflügel.
Und es hat dann eine Weile gedauert, bis man beschlossen hat, den Begriff des für den italienischen Rechtsextremismus auf alles auszudehnen, was nicht bolschewistisch war.
Was lehrt uns das über Putin? Sie haben Stalin zitiert, auf Napoleon sind Sie nicht angesprungen, das haben Sie als journalistische Überhöhung und komödiantische Überhöhung schon verstanden. Was ist mit Stalin? Wie viel Stalin steckt in diesem Putin drin?
Ich würde sagen, in Putin steckt nicht so sehr der Stalin drin, sondern steckt die leninistische Idee darin, dass es in der russischen Revolution keinen Thermidor geben wird. Das heißt, keine bürgerliche Gegenrevolution. Das war Lenins große Intuition, dass er gesagt hat, wir brauchen zwar die Partei als Kopf der Gesellschaft, als kollektives Intelligenzorgan, aber wir brauchen neben der Partei einen schlagkräftigen Geheimdienst. Und die eigentliche Schöpfung, die aus der sogenannten Russischen Revolution hervorgegangen ist, ist die Gleichsetzung eines geheimdienstlichen Unternehmens, eines Komplotts mit dem ganzen Staatswesen.
Ich glaube, dass der Ausgangspunkt bei diesen russischen Führern sehr ähnlich ist. Die Frage ist, wie weit gehen sie? Und da nochmal der Versuch mit einer Analogie. Chruschtschow kommt ja aus derselben Denkschule, hat aber dann umgekehrt, förmlich auf dem Wasser umgekehrt vor Kuba, als die Drohung, die Gegendrohung erfolgte. Halten Sie das für denkbar, dass wir hier zu einer Umkehr noch kommen, zu einer Einsicht, zu einer Geste des Rückzugs?
Bei Putin selber?
Ja.
Ja, ich halte das für möglich, weil ich ihn für viel weniger psychopathisch halte als die meisten westlichen Kommentatoren, die sich ja immer gerne hinter den Rücken vom Psychologen verstecken. Nicht? Seit 2014 marschieren ja ziemlich beachtliche Psychologenkompanien, also ganze Bataillone.
2014, warum? Was ist das Referenz?
Ja, seit er mit der Krim, Krim-Operation die weltpolitische Bühne wieder mit solchen Gesten betreten hat, die wir seither verstärkt im Auge behalten. Diejenigen, die ihn schon früher beobachtet haben, wie etwa André Glücksmann, die haben immer darauf insistiert, kein Europäer wollte das hören, dass wer Putin verstehen will, muss das tschetschenische Massaker im Auge behalten. Da schreiben wir das Jahr 2000. Ne? Also er hat vom ersten Moment an die Karten auf den Tisch gelegt, weil er gesagt hat, wer er ist und bis wohin er geht bei der Wahl seiner Mittel.
Aber wie weit geht er jetzt? Was würden Sie sagen? Sie schauen ja noch mal anders als wir auf die Ereignisse, weil Sie es historisch abmessen, vermessen, vielleicht auch tiefer schauen als wir. Was ist Ihre... Ich weiß, Sie sind nicht das Weisungsinstrument von Delphi, aber der griechischen Spätantike, aber so eine kleine Prophezeiung würde ich Ihnen gerne entlocken.
Ja, da bräuchte ich doch ein bisschen mehr...
Grauburgunder.
Grauburgunder oder etwas mehr Dämpfe aus der delphischen Höhle. Ich meine, unser Gespräch ist gewiss... sehr anregend für mich, aber so richtig halluzinogen ist es noch nicht.
Ja.
Man soll natürlich auf der anderen Seite sich die Gelegenheit, Orakel sein zu dürfen, nicht so ohne weiteres aus der Hand nehmen lassen. Ich bin sicher, dass der Krieg irgendwann enden wird.
Da bin ich auch sicher.
Wenn Sie sich mit dieser Aussage befreunden können, dann ist er.
Da hätte ich ja Anton Hofreiter einladen können.
Ja, das hätte Sie können. Der hätte Ihnen dann auch erklärt,
wie er ihn beendet.
Dass Wetterzauber immer funktioniert, wenn der Schamane nur lange genug tanzt. Es regnet, wenn wir lange genug tanzen. Das ist eine alte Schamanenerkenntnis, nicht? Aus der dann der Priesterstand hervorgewachsen ist. Der ja bekanntlich auf der Erkenntnis beruht, dass auch die Verhandlungen mit dem Jenseits einem strengen Protokoll unterliegen. Und wenn das Jenseits seine Zusagen nicht einhält, müssen wir immer auf unserer Seite nachschauen, was wir falsch gemacht haben. Weil eine Silbe im Beschwörungsgesang für einen launischen Gott oder einen empfindlichen Gott an falscher Stelle rezitiert, ist ein zureichender Grund für eine vom Himmel stammende Enttäuschung. Nicht?
Ich sehe, Sie leben Ihr Buch, also Sie leben das Grau, Sie leben die Zwischentöne, ich interpretiere Ihr Zögern so, Sie warten noch ab, was da kommt, was sich da tut. Andere waren ja sehr schnell, ich habe sie hier vor mir ausgebreitet, für uns beide, die offenen Briefe, Sie wissen schon, die offenen Briefe, die da verfasst wurden, Matthias Döpfner und andere, nie wieder. Krieg, aber übersetzt als deswegen jetzt Waffen, also nie wieder und jetzt deswegen. Juli C. und Alice Schwarzer und andere pazifistische Grundtöne anschlagend. Lieber jetzt einen Frieden, vielleicht auch einen Teilfrieden, einen, andere würden sagen, Diktatfrieden, aber hier ist die Rede von Waffenstillstand und Kompromiss. Da sagt das andere Papier auf keinen Fall. Und da ist Ihr Freund Habermas, der den Olaf Scholz in Schutz nimmt. Wo würden Sie eher? Ich hätte eine Idee, aber sagen Sie.
Ja, also ich selber neige eher dazu, die Meinungen der jüngeren Leute zu hören, als die der Alten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die meisten Unterzeichner oder viele von den Unterzeichnern des Alice Schwarzer Dokuments sind Kinder des Kalten Krieges.
Ja.
Ja, das heißt, das sind Menschen, die jung waren in einer Zeit, als so ein ominöser Begriff wie das Atomzeitalter geprägt worden war. Das ist die Folge von Hiroshima und Nagasaki. Das ist die Generation, im Verhältnis zu welcher Karl Friedrich von Weizsäcker eine halbe Generation älter gewesen war. Das heißt, die bereits so etwas wie einen nuklearen Realismus entwickelt haben. Und die in der Denkfigur des Gleichgewichts, des Schreckens etwas entdeckt haben, was eine ganz eigentümliche, wenn man so will, fast theologische Dimension in die Existenz von Overkill-Waffen hineingetragen haben. Weil wir uns gegenseitig vollständig zerstören können, sind wir zu einer immerwährenden Kompromissbereitschaft gezwungen, weil wir wissen, in einer solchen Situation kann niemand mehr ganz verlieren, niemand mehr kann mehr ganz gewinnen. Es gibt dann entweder nur noch Verlierer oder Beschädigte.
Kein Gewinner.
Und ich glaube, diese Logik klingt in dem Schwarzer Brief überwiegend durch. Wenn die Jüngeren, die vom Zeitalter des Wettrüstens fast nichts mehr mitbekommen haben, diesen langen Waffenstillstand nach 1990 hineingeboren waren, die haben hier, möchte man sagen, einen gesunden Bellizismus an den Tag gelegt. Obwohl das natürlich eine unmögliche und skandalöse Formulierung ist. Aber es erwacht bei den jungen Leuten so eine bis dahin nicht festgestellte Kampfbereitschaft. Mhm. Eine Bereitschaft, Partei zu ergreifen und mit dem großen Rohr zu schießen. Nicht? Die Konstituierung der Ukraine findet heute ebenfalls in einem klassisch anachronistischen Modus statt, nämlich im Modus eines Befreiungskrieges, der eigentlich in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört. Wenn Sie sich erinnern, dass Griechenland damals Objekt einer sozusagen panhellenischen Sympathie war von der Jahrhundertwende an, 1800, bis in die 20er Jahre hinein, waren alle guten Europäer viel Hellenen. Ja. Lord Byron ist noch persönlich nach Griechenland gefahren, um an der Seite der Griechen gegen die Türken zu kämpfen. Es gab so einen romantischen Bellizismus im Namen der Freiheit. Und was wir heute in der Ukraine erleben, ist, wenn Sie so wollen, auch so ironisch das klingt, weil es ist auch ein wenig Geschichtsunterricht. Denn die beiden Opfernationen des 19. Jahrhunderts, die Griechen und die Polen, die letzteren vor allem von den Russen bedrängt, waren die großen Sympathieattraktoren für die Intellektuellen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und auch der deutsche Philhellenismus hat ja überlebt bis hin in die Tage Heideggers und Werner Jägers, in dem zwar das politische Scheitern Griechenlands akzeptiert worden ist, aber die überlegene, sozusagen pädagogische, humanistische Mission hat man nach wie vor mit der Existenz dieser Nation in Verbindung zu bringen versucht, während die Griechen, diese großen Erfinder der Demokratie, wie man immer gerne sagt, sie hatten 400 Jahre Zeit, es den Türken beizubringen. Mhm.
Herr Sloterdijk, helfen Sie uns trotzdem, denn die meisten von uns, glaube ich, sind genau in dieser Frage innerlich zerrissen. Zwischen genau diesen Polen helfen zu wollen, Demokratie, Freiheit. Wir haben schon das Gefühl, dass wir hier was tun müssen und diese Leute nicht einfach mit unserer Gleichgültigkeit und unserer Kriegsangst abspeisen sollten. Und gleichzeitig möchte niemand hineinrutschen in eine Dynamik, wie wir sie 1914 ja sozusagen heute im Nachhinein jedenfalls glauben, verstanden zu haben, dass die Eigendynamiken und die Kräfte dann zu was Größerem führen, was am Ende keiner der Beteiligten gewollt hat. Das erklären ja auch heute alle Beteiligten jeden Tag, was sie nicht wollen. Und wir wissen, da ist man womöglich nicht mehr Herr des Verfahrens. Aber deswegen helfen Sie uns bei der Einschätzung nochmal.
Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass nach der Veröffentlichung des Schwarzer Papiers wiederum andere Stimmen aufgetaucht sind, die sagen, das ist doch vollkommen unverantwortlich. Das ist eine Aufforderung zur Kapitulation. Ja. Sie haben den Gedanken eines, der aus der Logik des Schreckens aus der nuklearen Zeit kommt, ne, nicht nachvollzogen und können sich nicht vorstellen, dass dieses Szenario auch jetzt doch noch eine gewisse Gültigkeit haben könnte. Deswegen man die Autoren dieses Briefes als zynische Indifferentisten identifiziert hat. Wobei man ja die Namen nennen muss, um die es hier geht. Und dann merkt man, wie absurd eine solche Vorstellung ist. Wenn Alexander Kluge, ein 90-jähriger, von Geschichte gesättigter Intellektueller, sich einem solchen Aufruf anschließt, ist das kein zynischer Indifferentismus. Sondern das ist, wenn Sie wollen, höchstens ein Selbstzitat, das auf ein Dokument vor über 20 Jahren zurückgeht, wo er sagt, es gibt in der Geschichte jedes Krieges einen Moment, wo es nicht mehr darauf ankommt, wer angefangen hat, sondern nur noch darauf, wie man ihn beendet. Mhm. Das hat er in einem anderen Zusammenhang gesagt. Er hat da natürlich in seiner biografischen, autobiografischen Erinnerung das Ende des Zweiten Weltkrieges im Sinn. Der Zweite Weltkrieg hatte eine fantastische Wirkung. Mhm. Das Einzige, was er kann, ist, dass er einen Sieger feststellt. Mhm. Ja. Und mit der Möglichkeit eines diktierenden Siegers ist der Begriff von Frieden, den wir benutzen, fast immer synonym. Wir schätzen natürlich die Vorstellung eines Diktatfriedens nicht. Mhm. Und auch nicht die eines Erschöpfungsfriedens. Aber der Krieg, wenn er schon stattfindet, kann eigentlich nur das, was ihm sein eigenes ist, entfalten, wenn er zu Ende geführt worden ist. Was und Ludwig beschreibt 20 Kriege, die in den letzten Vierteljahrhundert auch in aller Welt stattgefunden haben, die sich ewig verschleppt wurden, weil sie... schon am zweiten Tag hat man schon Waffenstillstandsverhandlungen gefordert. Man hat dem Spiel der Realkräfte keinen Platz mehr gelassen.
Aber das heißt für mich, Sie sind fast dichter zum ersten Mal womöglich bei Jürgen Habermas, bei einer abwägenden, grau schattierten Betrachtung dieser Ereignisse. Sie sind noch nicht so weit, dass Sie mit Hurra in diesen Krieg ziehen möchten. Das auf keinen Fall, so lese ich Sie, weil Sie auch die russische Kultur schätzen.
Ja, unbedingt.
Und gleichwohl sind Sie aber auch für den Diktatfrieden jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht zu haben, richtig?
Wir können ihn ja nicht diktieren. Wir können nur darauf warten,
wir könnten ihn zulassen.
Wir würden einen Diktatfrieden zulassen, wenn er in Reichweite wäre. Also wenn ich den Alice Schwarzer Brief richtig gelesen habe, stellt man sich dort vor, dass die Russen mit einem territorialen Kompromiss abgefunden werden und dass das dann einen ehrenhaften Rückzug gibt und dass Henry Kissinger Recht behält, der im Jahr 2014 geschrieben hat, die reale Politik operiert jenseits von Sieg und Niederlage. Es gibt keine Befriedigung in der Politik, sondern Politik lautet geteilte Unzufriedenheit. Shared Dissatisfaction ist sein Terminus technicus. Und mir scheint, er hat im März oder April 2014 das Schlusswort zu dem gesagt, was wir jetzt vor uns haben. Mhm. Man hätte es in gewisser Weise schon wissen können.
Die geteilte Unzufriedenheit. Also, ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken bevor ich an Chelsea übergebe, bei Peter Sloterdijk für diese Einführung. Wenn Sie so wollen, war das eine Lehrstunde in Antipopulismus. Das war eine Einführung in eine Farbenlehre, in der nicht grau in grau gedacht wird, sondern in der in Schattierungen gedacht wird, in Argumenten und die oft schon das Gegenargument enthalten. Sie haben das gemerkt und gespürt. Und ich glaube, insofern war das auch für unsere, unabhängig von dem Thema, das wir behandelt haben, für die Diskussionskultur und die Art, wie man so komplexe Dinge abwägt, mit sich selber auch abwägt, eine sehr interessante Lehrstunde. Vielen Dank, Herr Sorda.
Danke. Ich danke Ihnen.
Ich danke Peter Sloterdijk für seine Zeit und dass er uns beim Verfertigen seiner Gedanken hat zuschauen lassen. Ich hoffe, dieser geistreiche Kopf hat Sie genauso inspiriert wie mich. Sie haben sich jetzt jedenfalls, würde ich denken, ein Wochenende in Heiterkeit verdient. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.